In Brasilien, also hier sehen wir das Beispiel, das direkte Verknüpfung unserer eigenen Großindustrie, ThyssenKrupp, die in Brasilien ein Werk errichtet und dort erhebliche Umwelt- und Gesundheitsrechte der Bevölkerung verletzt. Und was können wir auch tun, um diese Verbindung zwischen einem Betrieb, der hier in Deutschland so von so großer Bedeutung ist, und der Bevölkerung dort, um auch Öffentlichkeit zu schaffen und vielleicht auch eine Wende herbeizuführen? Sandra, ich bitte dich, den Fall, Mann, der ist sehr detailliert, aber sicher auch sehr spannend zu hören.
Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne mich bedanken für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich möchte auch gerne bitten um Geduld um meine Deutschsprachkenntnisse, aber ich werde versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Bitte Geduld, und wenn ich nicht, danke für die Übersetzerinnen. Ja. Ich möchte ein bisschen nicht nur über TKCSA, die Companhia Siderúrgica do Atlântico, die in Rio ist, sich befindet, aber ein bisschen über das Entwicklungsmodell, die gerade jetzt in Lateinamerika, in Südamerika läuft, und vielleicht in der Debatte können wir Zusammenhang zwischen der Situation in Serra Leoa und auch in Situationen von Nahrungsmittelproduktion und diese Fall konkret, weil ich glaube, das gibt es viele Kontaktpunkte, dass wir vertiefen können in den Debatte. Das ist eine der größten Projekte, das wir haben in Südamerika, das heißt ISA. Das ist eine Integration von Infrastruktur in ganz Südamerika, und das ist 10 große Korridoren, sogenannte Entwicklungskorridoren, die, wenn wir sehen, die haben gerade die liefert Rohstoff hauptsächlich zum Pazifikküste und Atlantikküste. Wenn du siehst, alles die Korridoren und so weiter, wohin das geht. Viele im Amazoniengebiet, auch hier in Südwestbrasilien, auch in Südamerika. Und das läuft. Überall in Südamerika gibt es so Autobahns, Hafen, Flughafen, alles Hydrovias, ja, sowas, die zu tun hat, liefert Commodities, Agrícolas, ne, landwirtschaftliche Commodities, und das hier in der Amazoniengebiet und so weiter. In Brasilien, wir haben 7 von diesen Korridoren. Das heißt alles, was wir jetzt haben, in Amazoniengebiete, hat zu tun mit Bolivien, in Brasilien zum Beispiel jetzt unterstützt viele Wasserkraftwerke, auch in Peru, mit dem brasilianischen staatlichen Geld zum Beispiel, das ist mehr als 70 Wasserkraftwerke in Peru, nur dass wir ein bisschen wissen, was vor wir sprechen. Und auch Wasserkraftwerke im Amazoniengebiet, wie Belo Monte und andere 1000 Wasserkraftwerke, die wurden gebaut im Amazoniengebiet, hat zu tun mit diesem Plan. Das ist mehr als ein Nationalplan, das ist ein Regionalplan, die zu tun mit dem Export von Rohstoff. Okay, das ist so. Ganz schnell, weil ich möchte nicht so... Ja. Wenn wir zum, das ist gerade eine Südwest-Brasilien, wo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte und Vitória befindet, können wir sehen hier nur die Situation von die Stahlwerkindustrie. Das wir sehen in Belo Horizonte, Minas Gerais, wo wir so viele Stahlwerke haben, auch in Vitória, Espírito Santo, und auch Rio de Janeiro, und wir sehen hier steht CSN, aber das ist diese hier ist die CSA, wo wir darüber sprechen werden. Und alle, was wir sehen hier, das ist die Zugverbindung, wo die Mineralien, diese Eisenmineralien fließen zu dieser Industrie, Stahlindustrie in Südwestbrasilien. Ist okay, könnt ihr alle verstehen, was ich spreche? Ja? Danke. Und dann, wir kommen jetzt zum Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, das ist nicht nur die Olympiade 2016, das ist nur die Mundial, Fußballmeisterschaft in 2014, aber auch ein sehr großes und tiefes Projekt von Investition. Wir sehen, das ist nicht nur Stau, aber das ist Petroleum und Gas, Erdöl und Gas. Alles zu tun mit dem, die Petroleumindustrie, Erdölindustrie. Wir haben diese Pressau, das ist eine große, so, Reserve der Erdöl der Welt, ne? Und das ist alles würde von über Rio de Janeiro liefert. Und das ist sehr grausam für uns, die dort leben. Jetzt zum Beispiel wird neue 4 Hafen gebaut und nur zum Erdöl und Gas zu kommerzialisieren, zu liefern. Und das ist so ein Impact über die Bevölkerung, die dort leben. Das ist, ich spreche über die Fischer, ich spreche über die Campesinos, ich spreche über die ursprünglichen Leute, die dort Quilombolas, die afro-brasilianische Leute, die in dieses Territorium, in dieses Bezirk leben. Ne? Aber und das ist ein bisschen die Stadt von Rio de Janeiro, die Bundesstadt. Und das wir sehen hier ein sehr großes Komplex. Das ist auch Stahlindustrie und zuliefert auch Eisen. Und da hier, diese Compege hier, das ist auch eine sehr, sehr große Refinerie von Erdöl. Auch wurde die größte Refinerie der Lateinamerikas. Und hier ist die TKCSA, darüber wir sprechen werden, das ist die deutsche Firma ThyssenKrupp mit einem Joint Venture with ai meu Deus, aqui, mit Vale, weil das ist eine brasilianische Firma. Und hier könnt man auch sehen, hier in Süden, ein sehr wunderschöner Bezirk, wo Ilha Grande, alles diese sehr wunderbares Platz existiert noch, auch diese Angra 3, das ist auch ein neuer Nuklear Atomkraftwerk, die wurde auch weitergeht. Das ist, es gibt schon Angra 1, Angra 2 und ihr kennt besser als ich, weil mit die deutsche Technologie, die uralt war und die deutsche Regierung hat das verkauft vom Militär, hier in Brasilien und. Ich würde nicht so viel sprechen. Und dann, wir kommen hier gerade in diese Bruch hier. Das ist Bahia de Sepetiba, wo wir jetzt konzentriert werden. Und das ist die Bahia de Sepetiba, alle Komplexe, die neue Stahlwerkkomplexe, wo ThyssenKrupp hier, CSA, die Bezirke eine Area von 9 Quadratkilometer, e hier ist die Area. Es gibt diese Gerdau, ein kleines Stahlwerk, sehr klein. Und CSN existiert nicht, das ist nur geplant. Und hier wir haben einen anderen Hafen, sehr groß. Hafen heißt Itaguaí Hafen. Hier CSA hat auch einen Hafen, hier 4 Kilometer weit in die Richtung von dem Bruch. Bom, und dann die TKCSA. TKCSA, ihr könnt auch lesen hier, das ist ein Stahlwerk mit Kraftwerk und integriert Hafen. Sie hat eine Produktionskapazität von 5,5 Millionen Tonnen Stahlbrennen. Ja, ne, für Export. 100% von der Produktion ist für Export. É uma joint venture, Vale, 27% und ThyssenKrupp, 73%. Vale hat einen Vertrag mit ThyssenKrupp, um die Eisen zu liefern in den nächsten 30 Jahren. Das ist ein Vertrag, der wird 30 Jahre dauern, um diese Eisen zu liefern. Und er wurde exportiert nach Deutschland, hierher und den USA. Keine Gramm, keine Kilo von diesem Stahl bleibt in Brasilien. Und das ist eine Region, wo ursprünglich lebt von den Fischer, von dem kleinen Tourismus. Das ist eine sehr große Region von der Stadt Rio de Janeiro. ungefähr 58% der Bevölkerung von den City, der Stadt von Rio de Janeiro, lebt in dieser Region von Rio Ostseite von Rio de Janeiro. Und diese, das ist ein wunderschöner Bezirk, aber langsam, wir nennen, das ist eine Zone des Sacrifizium. Wie sagt das? Sacrifício, Opferte Area. Weil das ist immer so mehr und mehr große Unternehmen, die dahin geht. Nach 2008, diese Pläne, die wir hier die Regierung hat, ist ein bisschen gestoppt. Weil wegen der Krise in der Stahlindustrie, der Stahlmarketing und so weiter. Und der Konsum von Stahl ist niedriger gegangen seit 2008. Gott sei Dank, weil dann kommt nicht mehr so viel Stahlwerk da in diesem Bezirk. Und dann, dass die ein bisschen sehen, was bedeutet diese Region. Hier ist ein bisschen so eine Foto von der Area. Hier ist die Kompanie Siderúrgica do Atlântico. Und hier, man kann sehen, zum Beispiel, das ist ein sehr großer Konjunto habitacional. Das ist, heißt, wo Leute, viele Leute leben. Das ist eine Konjunto habitacional? Gemeinde, sehr große Gemeinde, hier und so weiter. Aber gleichzeitig, CSA hat dieses Material hier, zum Beispiel diese Firma, gut für Brasil, besser für dich, ne? Wo die zeigt zum Beispiel ganz schöne Bezirke ohne Menschen. Es gibt keine Menschen hier. Man kann sehen, dass kein Mensch hier existiert. Aber man kann sehen auch diese Karte hier, und wo du siehst, zum Beispiel diese hier, Bezirke, diese hier, alle hier sind die Leute, die dort wohnen. Auch hier und so weiter. Aber von denen existiert überhaupt nicht keine Person in diesem Bezirk. Und dann, wir begleitet und wir arbeitet zum Ort und seit 2007. Und seit 2007 wir sehen verschiedene Menschenrechtsverletzungen. Umweltfolgen, da kann man sehen, verseuchtes Wasser, Rodung von geschmutzten Mangrovenwäldern, Verschmutzung der Luft, Einkränkung für den Fischerfang, Hinweis auf Doppelstand, wie die ThyssenKrupp funktioniert, hier überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht der Standard, wo die dort funktioniert, Arbeitsplätze, Versprechen für Lokalbevölkerung nicht eingehalten. Das ist eine große Promesse, dass die Leute von der Region würde Arbeit finden dort und so weiter. Aber die Information, die wir haben jetzt, wir wissen genau bis jetzt, wie viele Personen arbeiten dort in dieser Fabrik. Niemand weiß. Die sagen 2.500, 3.000 und von denen vielleicht 600 ist von diesem Bezirk hier. Santa Cruz, Campo Grande, Paciência, Sepetiba. Vielleicht 600 Menschen. Die arbeiteten als Putzfrau, als Sicherheitswesen und so weiter. Überhaupt nicht auf die technischen Bereich. Dann, das ist so, dass viele Leute kommen von anderen Städten. Auch viele Leute von hier aus Deutschland, viele Leute aus Minas Gerais, diese, wo wir gesehen haben, diese Karte und so weiter. Und die Hauptproblem heute ist gerade die Gesundheit der Anwohner. Und ich habe die Genossin Anna gehört und ich habe so, klar, wir müssen behalten die Unterschiede zwischen Serra Leoa und Brasilien, klar. Aber wenn du siehst, dass die Ärzte von der Gesundheitswesen nicht schreiben, die Krankheit, was die Leute haben, die Tat, die gleiche passiert dort in Santa Cruz. Die Leute hatten so viele Probleme mit Allergie, mit dermatologischen Problemen, Lungenprobleme und so weiter. In der Folge von der Verschmutzung der Luft, aber die Ärzte von den staatlichen Wesen, die schreibt überhaupt nicht, was die Leute haben. Auch die nicht haben die Spezialitäten, die Leute brauchen. Zum Beispiel, es gibt keine Allergist, die Ärzte, die arbeiten mit Allergie. Es gibt kaum Dermatologen, es gibt da kaum Kinderarzt. Es gibt kaum, und die Kinder sind die Hauptopfer von diesem Prozess. Und es gibt in dieser, und wir gerade machen eine Forschung, und das alles, das ich gerade gesagt, zu beweisen. Weil alles, was wir sagen jetzt, ist nur von Reden von der Bevölkerung, die dort leben. Und das ist genau die Arbeit, die wir mit Medikus zusammen gerade machen. Das hat Ende des Jahres, letztes Jahr angefangen. Und dann Missachtung brasilianischer Gesetzgebung. Genehmigung, die funktioniert bis jetzt ohne Lizenz und so weiter. Wir werden es sehen. Bom, TKCSA bis jetzt hat keine Betriebsgenehmigung. Sie funktioniert 100%, die Exporte 5.000 Millionen Tonnen Stahl, diese Dinge, aber sie hat keine Lizenz zu operieren, zu liefern, zu Betriebs. Ne? Und schon das ist innerhalb von 6 Jahren wurde die Niederlassungsgenehmigung 2-mal erneuert, es gibt auch die Nummer hier, obwohl 2010 sie ist in Betrieb gegangen. Und hat das Werk bis heute wegen technischer Probleme keine Betriebsgenehmigung bekommen. Und das ist echt ein Skandal. Ne? Und dann, was hat die Firma und die staatliche Regierung gemacht? Sie hat diese Termo de Ajuste de Conduta, TAC, que das ist ein bilateraler Vertrag über das gesamte Produktionsversorgung in Stahlwerk. Ne? Und dann steht diese seine Vertrag, existe de Wettministerium von Rio und der Firma. Das heißt, sie hat keine Benehmigung. Und dann, aber die staatliche Behörde hat so einen Vertrag gemacht und sagt, geht weiter, ganz weiter funktioniert. Und wer kontrolliert, dass die Firma folgt den Vertrag? Die Firma selbst. Das ist interessant, ne? Und ich kann auch das beobachten, wenn ihr in die Website von TKCSA geht und steht da, wie die transparent sie sind, so kontrolliert, weil sie selbst kontrolliert. Okay. Und dann, dieser Vertrag ist äußerst zweifelhaft. Deswegen habe ich das gesagt. Enfim, das ist, ich muss schnell gehen und ein bisschen Zeit zum Debattieren. Ne? Direkte Verschmutzung durch die KCSA. Es gibt die Firma, erkennt, dass es gab drei Fehler. Juli 2010, in Weihnachten 2010, könnt ihr vorstellen, was vor Weihnachten die Leute dort gehabt haben, mit diesem Staub, ganz, ganz viel Staub in den Köpfen von den Leuten. Und dann jetzt im Oktober letztes Jahr. Die Firma anerkennt, dass diese drei Fehler, aber das ist nicht nur das ist tägliche. Wenn irgendjemand hier nach Santa Cruz ging, man kann das fühlen. Wenn du dahin gehst zu besuchen, du kommst weit, oder wir arbeiten dort, wir machen Populärerziehung, Formation, politische Bildung und so weiter im Ort. Und wenn wir zurück nach Hause kommen, dann unsere Augen tut weh, unsere Nase tut weh, das ist unser Haus kratzen und das ist ganz, ganz einfach. Du bemerkst das, diese Verschmutzung. Ne? Die TKCSA sagt, diese Verschmutzung ist nur Graffiti. Das ist nur Graffiti, das ist kein Problem für die Leute. Okay, das ist nicht Graffiti, ich werde das sagen, aber das Graffiti ist nicht zum Atmen, ne? Oder? Ich glaube nicht, ne? Okay, und dann die Fiocruz, das ist ein sehr bekanntes Gesundheitsinstitut, ein Bundesgesundheitsinstitut in Brasilien, sagt, die Auswirkung dieses Stahlwerks wurde gar nicht angemessen untersucht bis jetzt, obwohl die Umweltministerium auch eine, ich habe hier alles, so, wenn jemand interessiert hat, diese Berichte von dieser SEA, Umweltministerium von Rio de Janeiro. Und dann, wir haben Zugang zu der Komposition nach der sehr bekannten katholischen Universität von Rio, PUC. Die haben eine Analyse gemacht und hat so das alles in diese Staub getroffen. Und ich glaube, das ist nicht Graphit, ne? Ich glaube. Kann man sehen, ne? Aluminium, Vanadium, Titan, Schwefel, Blei, Phosphor, Nickel, Magnesium, Chrom, Cadmium. Das heißt, sehr schwer Metallen, die total schädlich für die Gesundheit sind, ne? Aber das ist Graphit. Und dann, wir arbeiten, dass die TKCSA hat eine Sozial-, Umwelt- und Finanzschuld mit Santa Cruz, diesem Stadtbezirk in Rio de Janeiro. Sie hat die alte Lasten der Firma Inga, das ist eine Firma Inga, das war eine alte Firma, die hat einen sehr grausamen Akzident in 80er Jahren und hat Cadmium, Zink, alles in diese Bahia, Sepetiba Bruch, geliefert. Aber mit den 20 Jahren, diese Metalle, Schwermetalle, sind unter dem Boden geliefert, so gestanden dort. Kommt die KCSA und hat alles wieder um den Hafen zu bauen, die muss alles so wieder removiert, wieder in Bewegung bringen, hat diese entlassen. Hat die Verschuldung von ungefähr 5 Milliarden Reales, dass wir das Forschung gemacht haben, in öffentliches Geld, das muss ich sagen. TKCSA hat von der BNDES, das ist eine staatliche Bank, Entwicklungsbank in Brasilien, 2,5 Milliarden Reales abgenommen, ausgeliehen. Das heißt, 1 Milliarde Euro. Wir hatten gar nicht bezahlt bis jetzt. Und ungefähr 2,5 Milliarden Reales, das ist auch 1 Milliarde Euro, in Steuer, das sie nicht bezahlt. Bundessteuer, staatliche Besteuer und Bezirksbesteuer. Das überhaupt nicht bezahlt. Okay, ich muss gehen. Klagen an Wohnung bei der Lokalombudsman. Es gibt da einen Prozess. Es gibt einen Prozess der Fischer, die klagen auch die Reparation. Und es gibt auch einen Strafprozess, Staatsanwalt gegen TKCSA und die führende Manager. Drei Manager wurden auch beantwortet auf einen Strafprozess. Das ist die Situation. Und was passiert jetzt? Die haben den Verkaufsplan. Die möchten verkaufen. Und sagte der Vorsitzer, der Präsident von ThyssenKrupp, Herr Hiesling, ich habe vergessen seinen Namen, Hiesinger, dass, okay, das ist Vergangenheit, wenn wir möchten es verkaufen, wir werden ein neues Kapitel unserer Geschichte wieder schreiben. Was wir passiert in Rio de Janeiro, ist Vergangenheit. Wir werden einen neuen Anfang jetzt haben. Und wir sagen, nee, das gibt es nicht. Es gibt eine Schuld dort. Es gibt eine Reparation. Es gibt staatliche Geld dort. Es gibt Geld von der brasilianischen Bevölkerung dort. Das ist nicht weniger. Das sind 2 Milliarden Euro, die da sind. Und das ist, und jetzt die CSN, das Companhia Siderúrgica Nacional, möchten kaufen, aber mit Hilfe 4 Milliarden Reales die Kredite von den staatlichen Banken, BNDES wieder. Das heißt 9 Milliarden Reales. Und wir denken, das ist unsinnlos und wir kämpfen weiter. Und wir sagen, nein, zu verkaufen, solange die TKCSA nicht die Schäden repariert wurde und die Entschädigung erfolgt sind. Die Arbeitsplätze garantiert sind von den Leuten, die dort arbeiten, wenn diese irgendwie passiert. Die umfassende Untersuchung der Menschenrechtsverletzung erfolgt ist. Wir möchten diese umfassende Untersuchung von dieser Menschenrechtsverletzung integral. Wir sagen, dass diese TAC Agreement muss suspendiert wurde und die Burg von Sepetiba wieder gesaubert wurde. Das ist unsere Kampagne jetzt und dass wir weiter arbeiten. Okay, wir kämpfen und wir sagen, dass wir Campesina sagt, die wir muss nicht nur globalisierte die kämpfen, aber wir müssen auch die globalisierte die Hoffnung, dass diese Firma, wie andere Firma, französische, deutsche oder die Spekulanten von den Nahrungsmitteln und so weiter, nicht so aus Opfer in diese Welt, dass wir muss ändern, ne? Vielen Dank.
Gibt es konkrete Nachfragen zu dem Fall von ThyssenKrupp? Vielleicht kann man noch mal eins doch deutlich sagen, ThyssenKrupp droht an diesen ganzen Entwicklungsplänen selber zugrunde zu gehen. Das muss man sich hier noch mal vergegenwärtigen. Sind Riesen, sie haben sich vollkommen verspekuliert, was den Bau dieses Stahlwerkes anbetrifft, sowohl in der Bucht von Sepetiba als auch in Nordamerika. Und sie haben die ganze Spekulation, warum es funktioniert, beruhte darauf, dass man diese Menschen, die vor Ort leben, missachtet in all ihren Rechten. Ja? Und insofern glaube ich, ist es sehr wichtig, das Beispiel für uns, weil es hat sehr viel Presse auch in Deutschland zu dem Fall gegeben. Ich denke deshalb, die Leute sind auch hier informiert. Das ist das erste Mal, dass sie sehen mussten und nachrüsten mussten, um zu begreifen, so billig kommt man nicht davon. Ja, mit so wie, und das wäre jetzt auch meine Frage hier an das Podium. Wir haben jetzt eigentlich drei unterschiedliche Beispiele, die sich doch in einem einig, also sehr viele Sachen haben, wo es Ähnlichkeiten gibt. Es gibt eine völlige Missachtung der Betroffenen, der Opfer. Also die Hungernden kommen in der Kalkulation der Banken nicht vor. Man fühlt sich auch überhaupt nicht verantwortlich dafür. Es gibt eine systematische Ohnmacht der Hungernden, der lokalen Bevölkerung. Ja, es gibt die Figur des Unsichtbaren darin. Die Hungernden sind unsichtbar. Die Anwohner von Sepetiba haben sich jetzt sichtbar gemacht, was, glaube ich, sehr wichtig war, weil sie demonstriert sind und auch gesehen wurden. In Sierra Leone ist es schon viel, viel schwieriger. Was sind, also aus eurer jeweiligen Sicht, wo seht ihr nichtsdestotrotz Ansätze von Veränderungsmöglichkeiten? Also wir haben ja alle schon so lange versucht, wir wissen sehr viel, wir machen Lobbyarbeit, aber das sind ja alle sozusagen, man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man rennt dagegen Gummiwände, man gibt ein bisschen rein und dann ist schon das Thema wieder verfrühstückt und keiner interessiert sich mehr. Also wo gibt es Ansätze, vielleicht auch neuere Ansätze, etwas zu machen? Medico hat die Erfahrung mit Boykottkampagnen, tauchte hier auf. Ja, Agrarspekulation, da haben wir jetzt einen NGO-sympathischen Wirtschaftsethiker, der behauptet, wir hätten sowieso nicht recht. Also es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich einen Durchbruch zu erzielen. Gibt es doch Punkte, an denen wir das entdecken können?
Also ich glaube, die Frage würde sich mir gar nicht so stellen. Man muss auf jeden Fall was tun. Und die Frage ist nur was, weil die Zustände sind nicht akzeptabel. Und ich glaube, es ist immer gut, zweigleisig zu fahren. Wie gesagt, bei den Hungern ist es besonders problematisch, weil der Hunger natürlich, dass sie überhaupt hungern, ist natürlich jetzt nicht primär das Schuld der Deutschen Bank, sondern die Verantwortung vor allen Dingen auch der nationalen Politik und natürlich auch des internationalen Handels. Das, was dann oben noch drauf kommt, in unserem Fall ist hier das Verhalten der Banken. Und ich glaube, man muss die Namen der Konzerne an die Öffentlichkeit zerren und, sagen wir mal, den Herrn Fitschen und den Herrn Jein mit sterbenden Kindern konfrontieren. Anders geht's nicht. Ist eine Riesensauerei, was da passiert. Und es muss auch gesagt werden, das ist kein Vermögensschaden. Ja, wenn du 100 Euro verlierst, das kannst du wieder gut machen. Aber wenn du ein Kind krank machst, dann ist es irreversibel durch Hunger. Und das muss so sein. Und man darf sich ja nicht abhalten lassen durch wissenschaftliches Gesäudel, zu sagen, ist ja noch nicht alles erwiesen. Es gibt genug wissenschaftliche Hinweise, die belegen, dass das die Wahrscheinlichkeit da ist und es reicht schon die Wahrscheinlichkeit zum Handeln. Wenn wir uns nämlich in die Ecke drängen lassen, dass wir alles hundertprozentig beweisen müssen mit Methoden, die gar nichts beweisen können, weil die bestimmte Sachen gar nicht messen können, dann haben wir schon verloren. Und das andere ist natürlich, man muss sich klar werden, dass die Politik nur handelt, wenn wir die Unternehmen unter Druck setzen. Das ist über Bande spielen. Die Japaner haben gesagt, das ist das beste Sprichwort für die Kampagnen, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Wenn ich Frau Merkel direkt angreife und sage, du bist schuld am Hunger, dann gähnt jeder, weil es ist so typisch, ja, Politiker sind an vielem schuld. Aber wenn ich die Deutsche Bank angreife und es schaffe, die so in die Ecke zu treiben, dass sie sagt, da, wir haben ein Problem, dann kommen die Politiker aus ihren Löchern und trauen sich, was zu machen. So ist es. Und nichts tun ist gar nicht. Rosa Luxemburg hat gesagt, wenn du kämpfst, kannst du verlieren, aber wenn du nicht kämpfst, hast du schon verloren. Das ist das Entscheidende.
Ich würde gerne zwei Sachen ergänzen. Bei der Vorbereitung ist mir nochmal in den Sinn gekommen, dass in der WHO-Erklärung von Alma Ata, die 1978 verabschiedet wurde, der Satz steht, die Förderung von sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit ist die notwendige Voraussetzung für Gesundheit. Da war ich einerseits so total deprimiert, wo ich dachte, ja, wie frustrierend ist das eigentlich, wenn so ein Satz so aktuell ist wie nicht mehr seit dem Ende der Kolonialzeit in Afrika. Und gleichzeitig finde ich aber, und das wäre so mein Beitrag, dass das, was wir in der Hand haben und was meiner Ansicht nach ein wichtiges Ergebnis ist, auch der jahrelang globalisierungskritischen Bewegung, dass so ein Gebaren auch in den Ländern Europas nicht mehr so hingenommen wird. Also man sieht ja an einzelnen Beispielen, wie jetzt zum Beispiel der Debatte um die Beschäftigungsverhältnisse bei Amazon, was das für eine Welle hervorgerufen hat, dass die Firmen merken, sie müssen sich auch in Acht nehmen. Also so wie das früher war, Firmen machen ihr Business, reden nicht mit den NGOs und sind einfach, sag ich mal, klassische Schweineunternehmen. Das funktioniert nicht mehr so, das ist auch nicht mehr im Interesse der Konzerne selber. Sie haben wirklich einen Ruf zu verlieren und es gibt eben genügend Beispiele, das fängt an mit Brand Spa, der Kampagne, dass dort ein Umdenken stattgefunden hat und das so zu nutzen, politisch so zu nutzen, dass es nicht nur Makulatur bleibt, wo dann irgend so ein Sozialansatz auf jeder Website von einem Konzern steht, sondern sie wirklich da auch festzunageln, etwas zu verändern, denke ich, ist schon eine wichtige Strategie. Und dazu kommt, finde ich, auch der Ansatz, der vielleicht etwas zynisch klingt, einfach auch der Politik vorzurechnen, was es sie kostet, so wie man jetzt die Kosten eben bei Thyssen sieht, wo man sieht, sie haben sich wirklich verspekuliert, wenn sie nicht anfangen, dort zu regulieren. Diese extreme Form von Ohnmacht dieser unsichtbaren Menschen, die Katja genannt hat, gilt als die zentrale Ursache des Krieges in Sierra Leone. Viele haben immer gesagt, die Diamanten seien die Ursache des Krieges. Es ist absolut verkehrt. Es ging um die Verhältnisse dort. Es gab 12 Jahre Krieg. Es gab einen super teuren Einsatz der UN, um dieses Land wieder zu befrieden. Wenn jetzt die Politik alles dafür tut, um die Grundvoraussetzungen, die damals zu dem Krieg geführt haben, nämlich wieder eine neue Generation heranwachsen zu lassen, die in dem gleichen Gefühl einer völligen Willkür von Konzern und Politik ausgeliefert zu sein, dann wird sie das viel Geld kosten. Und im Moment ist es eben so, dass man halt tatsächlich im Umgang mit der Politik merkt, es sind so viele Brandorte im Moment, das können sie sich nicht mehr leisten. Sie müssen anfangen, sich die Argumente anzuhören, die Ursachen von solchen bewaffneten Konflikten sind, zu bekämpfen. Und das sozusagen auch in unserer Rolle als Nichtregierungsorganisation politisch gezielt dann auch zu nutzen und zu argumentieren, finde ich einen weiteren notwendigen Ansatz, um da irgendwie reinzukommen. So.
Ich sehe hier in diesem Auditorium so viele junge Leute, ne? So viele Leute, die sehr jung sind. Ich glaube, das sind Mehrheit sind Studentinnen, oder? Ne? Ja, ne? Und ich glaube, das ist so
toll, dass so viele junge Leute auch für diese Themen interessiert, ne? Das hier ist und deshalb das zeigt schon einen Kompromiss mit dem Thema. Und ich glaube, das ist schon ein guter Anfang so für unsere Diskussion hier. Und ich glaube, dass die Situation heute mit all diesen sozialen Netzwerken und alles das Möglichkeit, dass wir haben zu kommunizieren und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig, ich habe immer das Gefühl, dass die Wirklichkeit, dass wir sehen in den Internet oder im Fernsehen oder auf der Zeitung und so weiter, nicht die Wirklichkeit ist. Wenn wir sehen, was passiert in Sierra Leone, was passiert mit der Verhunger, die Kinder, die verhungern, oder die passiert mit den Fischern überall in der Welt, die verloren ihre Arbeit und nicht nur die Arbeit, aber ein Lebensstil, ne? Ein Leben, eine Art auf Leben, wie man lebt in dieser Welt, das ist so ein Fehler mehr, so, das ist so ein Beispiel mehr auf diese Globalisierung. Und ich glaube, dass wir irgendwie diese Ende, diese Anfang dieser Jahrtausend, ne, 21 Jahrtausend, ne, Século 21, ja, begann mit einer so einer grausamen Wirklichkeit weltweit. Und wir müssen irgendwie, ich möchte nicht eine moralische Diskussion hier machen, aber das ist nicht, das ist mehr das Wort kommt nicht in meinen Kopf jetzt. Aber wir müssen irgendwie weg. Wir müssen, ich glaube, dass mit allen diesen Mitteln, die wir haben, die Kommunikation und so weiter, wir sind ein bisschen eingeschlafen, irgendwie. Überall in dieser Welt, glaube ich. Die Wirklichkeit scheint ganz laut für uns. Bitte weckt mal auf. Es gibt viel zu tun hier. Es gibt viel zu tun in Deutschland, es gibt viel zu tun in Europa, es gibt viel zu tun überall in der Welt. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich muss sagen.
Also, ja. Bitte, Publikum hat das Wort. Ja, es tut mir leid.
Elsässer Landesgesundheitsamt Brandenburg. Mir ist ein Punkt sehr wichtig. Ich habe eine Partnerschaft gehabt mit Malaysia, das war vor vier Jahren. Und zwar ging es um die Erfassung von Unfällen, Verletzungen durch Gewalt und natürlich auch Selbstverletzungen. Das war mit UNICEF zusammen. Ich habe dann ein Programm entwickelt mit meinem Programmierer. Wir können das weltweit zur Verfügung stellen. Das heißt also, die Software kann in jede andere Sprache transferiert werden und man kann dadurch auch dokumentieren, egal wer das ist, ob das nun ein Community Nurse ist oder Ärzte in Krankenhäusern, wie die Verletzungen, also was für Verletzungen erstmal passiert sind. Und das ist alles sehr einfach. Also es geht in jeder Sprache. Und meine Erfahrung ist jetzt auch mit Malaysia, dass es sehr wichtig ist, dass man dokumentiert. Denn erst wenn man dokumentiert hat, was an Elend da ist, dann hat man nochmal eine andere Sprachmöglichkeit und kann darauf hinweisen. Und ich hatte mir gerade überlegt, also auch diese Software ließe sich sehr einfach so verändern, dass man sagt, welche sind die fünf wichtigsten Erkrankungen, die vorkommen in der Bevölkerung, muss man natürlich vorher sich schlau machen, dann gibt man die erstmal ein und dann sind es die Unfälle oder je nachdem, wie die lokalen Bedürfnisse sind. Also wichtig ist für Sie, es gibt eine Software, die habe ich entwickelt, wir können das Ihnen anbieten, also ich kann Ihnen das anbieten und man kann jetzt zum Beispiel zu diesem Segment Verletzungen oder erstmal das an dem Punkt einsetzen und auch ganz mit kleinen Möglichkeiten erweitern.
Ja. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit. Wir haben nur noch 5 Minuten und ich habe noch eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Ich glaube, es wurde auch deutlich, es wird ja zum Beispiel die Dokumentierung jetzt in Brasilien gemacht, auch das, was die Rechtshelfer in Sierra Leone machen, das ist natürlich der erste Schritt. Ja, die Dokumentierung. Dann stelle ich meine Frage und Sie überlegen hier noch. Ich habe noch mal eine Frage mit der Re-Regulierung. Das ist ja fatal. Also weil wir hatten etwas. Wir reden hier nicht über Revolution, wir reden nicht über eine neue Weltordnung, wir reden auch nicht mal über ein öffentliches Gut. Ja? Also wir reden über einen anderen, mehr regulierten Kapitalismus. Ist es, glauben Sie das wirklich, dass wir das wiederkriegen können? Ja, also weil das ist doch vielleicht das Allerschwerste. Und das ist auch wieder etwas nur wiederherzustellen.
Die Re-Regulierung bei den Warenterminmärkten, also Positionslimit, ist ja nur ein Teil der Deregulierung sozusagen, die im Finanzsektor stattgefunden hat. Das, was die Banken sich heute machen, dass Banken so groß geworden sind, dass sie nicht pleite gehen können, muss man sich mal vorstellen. Staaten können pleite gehen, aber keine Banken mehr. Wenn das so weit ist, dann stimmt was nicht mehr. Und ob wir das wieder zurückkriegen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie haben vorhin Brenz Bar erwähnt, da war ich selber dabei. Und neulich hat mich ein Journalist gefragt, naja, jetzt haben Sie es ja nicht mehr mit so großen Gegnern zu tun. Da sage ich, eine Firma, die nicht pleite gehen kann, ist der größte Gegner, den Sie überhaupt haben. Und wir müssen es schaffen, und es ist so simpel, dass der Finanzsektor den Menschen wieder dient und nicht umgekehrt. Und ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß nur, man muss es versuchen, ja, und zwar mit allen Mitteln, weil wir werden entmachtet. Wir werden nicht nur enteignet momentan, wir werden auch noch entmachtet. Und das ist das eigentliche, was stattfindet zurzeit, eine Erosion, eine Unterwanderung demokratischer Prozesse, ja. Und darum geht's eigentlich, dass wir uns wieder unser Schicksal selbst bestimmen können. Aber wie gesagt, ich wage keine Prognose abzugeben, aber ich möchte nicht einfach zuschauen.
Gibt es noch das Bedürfnis, sich zu Wort zu melden? Ja, bitte.
Mich würde mal interessieren, arbeiten Sie mit internationalen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation? Also inwieweit können die Ihnen helfen oder Sie unterstützen oder machen die wenig und kümmern sich um globale Themen, aber ohne da an den Grund zu gehen?
Darf ich das mal auch in eine Frage ans Podium übersetzen, weil das habe ich tatsächlich gerade eine sehr interessante Studie gelesen von dem internationalen Gesundheitszeitschrift Lancet. Da wird die WHO erwähnt, und zwar zum Thema Krankheiten, die durch Lebensstil entstehen, also zum Beispiel bestimmte Art von Ernährung, Fast Food etc., die jetzt sozusagen ja natürlich immer weiter zunehmen, auch in den Schwellenländern und im Süden. Und die WHO hat gesagt, das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Wir laden alle an einen Tisch und sprechen darüber. Wir laden also die Nahrungsmittelkonzerne an den Tisch und die Zivilgesellschaft an den Tisch, die WHO, und dann reden wir darüber, wie wir dieses Problem eindämmen können. Ja. Lancet hat das genau untersucht und hat geschrieben, als Schlussfolgerung, es war eine Gruppe von 8 wissenschaftlichen Mitarbeitern aus aller Welt, und gesagt, wir können nicht mehr an einem Tisch sitzen. Wir können nicht mit denen, die das verursachen, uns an einen Tisch setzen und reden darüber, wie wir das jetzt vielleicht mit irgendwie Corporate Social Responsibility wieder eindämmen. Das war jetzt eine sehr weitgehende Haltung für den Lancet. Aber wir arbeiten ja natürlich mit der WHO, denn das ist genau die richtige Frage. Müssen nicht solche Themen bei internationalen Gremien verhandelt werden? Aber in welcher Form wäre die Frage, die ich hier vielleicht auch als Schlussrunde stelle?
Gibt es noch eine Frage? Dann nehmen wir die noch dazu.
Also ich wollte eher noch mal ein kleines Statement mit in die Runde geben als eine Frage. Wäre das auch okay? Also ich finde, dass wir uns auch nochmal vergegenwärtigen müssen, dass wir das Endglied hier sind. Das ist klar, es sind die Firmen und die machen viele schlimme Sachen, aber letztendlich kaufen wir das, was uns die Firmen anbieten. Und wir sind natürlich auch Opfer dessen, was die Firmen machen. Und ich finde es einfach nochmal ganz wichtig. Und klar passiert da ganz viel. Und unsere Verantwortung wird auch immer größer. Und ich denke, dass es auch eine Schwierigkeit ist. Jetzt muss man noch auf das achten. Jetzt achten wir mal gerade auf Lebensmittel. Okay, jetzt ist es noch ein anderer Bereich. Aber ich glaube, wenn wir nicht fordern, Und wenn wir nicht den Druck auch machen und Bereitschaft signalisieren, in anderen Bereichen halt auch einfach noch mal zu gucken, was man machen kann, dann denke ich, ist auch einfach der Druck nicht so da. Und das wollte ich einfach noch mal in die Runde geben. Weil klar, es geht hier ganz viel um Firmen und es geht hier ganz viel um Banken, aber ja, bei uns muss es auch ankommen.
Ich würde gerne noch ein Beispiel berichten aus den Verhandlungen der WHO, weil Ihre Frage nach dieser Institution ging. Es gibt ein neues Papier, in dem die WHO sich sehr stark mit der Frage befasst, wie die Gelder zusammenkommen können, um eben größere Investitionen im Gesundheitsbereich im Süden umzusetzen. Und aufgrund auch der Lobbyarbeit von Medico ist es halt gelungen, dafür zu sorgen, dass ein Paragraph aufgenommen wird, der halt explizit sich auf den Rohstoffsektor bezieht und sagt, es muss unterbunden werden, dass die rohstoffreichen Länder immer weiter genötigt werden, ihre Exportzölle abzusenken, ihre Märkte der Verwertung im neoliberalen Freihandel zum Verkauf zu geben und so weiter. Und das ist was ganz Entscheidendes, weil hier zwei wichtige Institutionen aufeinandertreffen. Ja, die EU-Rohstoffstrategie, die ich vorhin kurz erwähnte, die maßgeblich von Deutschland vorangetrieben wird, macht genau das Gegenteil. Das habe ich ausgeführt und knüpft dies darüber hinaus. Deswegen ist es auch für uns als Hilfsorganisation so zentral, die weitere Vergabe von Entwicklungshilfegeldern an die Liberalisierung der Märkte. Das ist eine ganz fatale Kombination, die man halt erstmal offenlegen muss und den man politisch unbedingt zurückweisen muss. Und indem die WHO solche Forderungen jetzt aufnimmt, richtet sie sich implizit gegen die von der EU gerade jetzt im letzten Jahr vorgestellte EU-Rohstoffstrategie. Und ich denke, das ist eine wichtige Funktion, die Nichtregierungsorganisationen haben, diese Widersprüchlichkeiten eben aufzudecken und dafür zu sorgen, dass wir Leute auf unsere Seite kriegen, die dann so etwas auch aufnehmen. Das finde ich also ein gelungenes Beispiel, damit das halt hier nicht so depressiv endet, dass es da durchaus Einflussmöglichkeiten gibt und dadurch auch eine Handhabe geschaffen wird, so etwas politisch durchzusetzen. Und das Zweite ist, dass halt es meiner Beobachtung nach eine Entwicklung gab, deswegen habe ich Brent Spahr vorhin nochmal erwähnt, dass eben die Konzerne begonnen haben, eben sehr kooperativ zu werden, mit der Zivilgesellschaft in Dialog zu treten und im Resultat ist sehr häufig zu völlig unzureichenden Selbstverpflichtungsabkommen geführt hat, die dann dazu geführt haben, dass ein Thema medial stirbt und das Problem aber genauso groß bleibt, wie es vorher gewesen ist. Und da erlebe ich es derzeit, dass die NGOs, die sich auch geschmeichelt gefühlt haben, immer als Dialogpartner eingeladen zu werden, inzwischen erkannt haben, dass das die falsche Strategie ist und dass es notwendig ist, rechtlich verbindliche Verträge einzuführen, auch wenn diese Verhandlungen viel länger dauern, weil dann kann man die Regierungen verklagen, dann kann man die Konzerne verklagen, wenn sie sich nicht dagegen richten. Ansonsten bleibt das ein zahnloser Tiger und das ist etwas, wo ich optimistisch bin, dass dadurch es halt gelingen kann, die Einflussnahme auch wieder zu erhöhen. Und das gelingt meiner Meinung nach primär über eine konfrontative Strategie, die nicht so also richtigerweise, wie Herr Bode ausgeführt hat, nicht so plump sein kann, dass man jetzt die Hungerbilder zeigt und sagt, dass der Chef der Deutschen Bank hat dieses Kind getötet, aber der trotzdem genau das aufzeigt und wirklich darüber spricht, dass eine Regierung, die solche Gesetze erlässt, die die Märkte in der Weise dereguliert, politisch mitverantwortlich ist für den Tod von Millionen Menschen. Und das muss man aussprechen, weil nur so gewinnt man auch die Leute auch in Europa dazu, sich politisch zu engagieren und zu sagen, das machen wir so nicht mehr mit.
Also ganz klar, das ist relativ einfach. Wenn man mit der Industrie spricht, und man kann nicht sagen, ich spreche nicht mit euch, sondern man muss das nützen, dann geht natürlich der öffentliche Druck muss weitergehen. Das muss man gleich beim Anfang des Gesprächs sagen. Wenn wir jetzt hier reden, heißt nicht, dass wir nachlassen. Und so oft ist ja so, also die Konzerne sagen beim Nestle, wenn es um zu zuckrige Kindernahrungsmittel geht, dann sagen die, naja, wenn wir jetzt reden, dann brauchen wir uns ja nicht mehr gegenseitig anzugreifen. Sagen wir, okay, wenn ihr die Produktion dafür einstellt, dann greifen wir euch auch nicht mehr an. Denn eins ist auch klar, wir sind schwächer. Wenn wir nicht angreifen, haben die anderen gewonnen. Wir müssen immer angreifen. Und die Konfrontation nochmal schafft erst den öffentlichen Raum für politische Veränderungen. Es kann da kein Erbarmen geben. In aller Freundschaft, ja, in aller Freundschaft.
Ich mache jetzt hier ganz abrupt zu Ende, weil ihr geht schon alle. Ich sage nochmal hier, wer sich interessiert für die Arbeit von Medico International und vielleicht im nächsten Panel nicht teilnehmen, tragt euch ein. Ihr könnt das rundschreiben, was manche haben, kriegt ihr umsonst zugeschickt. Wir haben, ich sehe gerade, Nasrin, der Kollege aus Pakistan hat es geschafft anzukommen nach langen Umwegen. Also ich kann das wärmsten empfehlen, die ganze Auseinandersetzung um KIK. Wird im nächsten Panel behandelt. Da haben wir wieder ein Stück Globalisierung und auch Handlungsmacht. Immerhin hat KIK sehr empfindlich reagiert auf die Proteste, die es auch hier gegeben hat. Ich bin ganz gespannt zu hören, was er erzählen wird. Ich danke unserem Podium sehr herzlich. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in einer Dreiviertelstunde wieder. Tschüss.